Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr ja wieder mal mit am Start seid hier nach dem großen Preis von Imola in der Emilia-Romagna. Ein spannendes Rennen, was dann am Ende vor allem noch spannend war, liegt hinter uns. Wir haben einen am Ende ja doch noch fast einen tollen Fight gesehen zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Und auch ansonsten war einiges los rund um das Wochenende in Imola. Und über all das wollen wir natürlich auch heute sprechen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch einfach mal direkt. Und zwar mit meinem Driver-Rating zum großen Preis von Imola. Und wie sonst auch, starten wir da mit den hinteren Positionen. Und zwar mit der letzte geworden ist allerdings ein Did-Not-Finish, hatte also nicht das Rennen beenden konnte, und zwar war das Alex Albon. Alex Albon hat von mir für das gesamte Rennwochenende tatsächlich eine 7 von 10 bekommen. Also erstmal muss man sagen, Qualifying finde ich, ich glaube, er hat einfach das Maximum rausgeholt mit Q2, hat seinen Teamkollegen Logan Sargeant erneut geschlagen, und außerdem hat er halt im Rennen, mit den Reifen prinzipiell eher weniger Schuld gehabt als ein Fahrfehler oder so. Das mit dem Reifen war jetzt nicht prinzipiell direkt seine Schuld, weil er schraubt ja nicht selber den Reifen daran. Dementsprechend, trotzdem kein gutes Wochenende für Alex Albon. Williams muss definitiv einen Schritt nach vorne machen, weil man ja, wenn man schaut, in die vergangene Saison, da war das Williams-Team ja durchaus konkurrenzfähig auf der einen oder anderen Strecke, aber aktuell läuft es gar nicht. Die Updates hängen hinterher, und dementsprechend muss man sich da auf jeden Fall nochmal neu orientieren, dass man schaut, dass man das ja hinbekommt, um dann einfach auch die ersten Punkte langsam einzusammeln, weil die gibt es ja aktuell auf dem Konto von Williams auch noch nicht. So, dahinter, quasi letzter geworden, dann auf Platz 19, Fernando Alonso. Für mich dieses Wochenende wirklich so ein bisschen ein Wochenende zum Vergessen von Fernando Alonso. Deswegen ist es für mich tatsächlich eine 5 von 10. Also erstmal fing es ja an mit dem FP3-Crash, also im Training. Da fing es ja schon an, dadurch musste das Auto sehr schnell zusammengebaut werden für die Qualifikation. War dann am Ende nicht optimal, hatte auch Probleme in der Qualifikation, Fernando Alonso, mit dem Auto. Musste dann das Qualifying eigentlich auf P20 beenden. Allerdings wurde die Runde von Logan Sargeant gestrichen, dementsprechend auf P19. Ist dann am Ende allerdings aus der Boxengasse gestartet, konnte im Rennen aber auch wirklich nichts richtig reißen, sowohl mit Strategie als auch einem Safety Car, was ihm verwehrt blieb. Landete er am Ende nur auf Platz 19. Ja, dementsprechend, wie gesagt, ein Wochenende zum Vergessen für Fernando Alonso und für mich deshalb eine 5 von 10. So, jetzt kommen wir zu Valtteri Bottas. Valtteri Bottas hat von mir tatsächlich eine 6 von 10 bekommen. Im Qualifying zwar den Teamkollegen geschlagen, aber am Ende im Rennen auch nicht viel gebracht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt im Rennen mal im Bild war. Also da sieht man auch bei Alfa Romeo bzw. bei Sauber läuft es aktuell auch einfach gar nicht. Ähnliche Situationen wie bei Williams. Die Updates fehlen, noch keine Punkte auf dem Konto. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall auch zusammensetzen, um da dann ja ein Auto zu bauen, womit beide Fahrer dann auch mal vielleicht um Punkte fahren können, um dann auch endlich die ersten Punkte auf dem Konto verbuchen zu können und um dann auch konkurrenzfähig zu bleiben in der Teamwertung. Da ist ja jeder einzelne Punkt sehr wichtig aufgrund des Budgets. Weiter machen wir dann mit Logan Sargeant. Ebenfalls eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Wochenende zum Vergessen für den noch jungen Fahrer auf jeden Fall. Am Ende hat es wieder an der Qualifying-Leistung natürlich gefehlt, was in Imola sowieso wichtig ist. Deswegen für mich eine 5 von 10. Er wurde jetzt auch so, ja, erstmals wirklich angezählt, sag ich mal, von seinem Teamchef, also von James Wolfs, Fouls, und deshalb, ja. Logan Sargeant muss wirklich jetzt auch mal, wenn er noch mal will, jetzt wirklich alles zusammenreißen, weil die Zeichen stehen, glaube ich, wirklich auf Abschied, muss man einfach so sagen. Es fehlt einfach, ja, zu viel, an zu vielen Stellen. Es sind viele Fehler oft dabei. Natürlich muss man sagen, er hat auch kein leichtes Auto, wenn man Albon sieht, der auch damit zu kämpfen hat, aber dann trotzdem, glaube ich, noch das Maximum rausholt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht für Logan Sargeant. Es sind viele Gerüchte im Umlauf. Man hört immer mal wieder Kimi Antonelli, der in Verbindung gebracht wird. Aber auch Mick Schumacher, der jetzt in der Formel 1 immer mal wieder genannt wird, nicht nur bei Williams, sondern auch unter anderem beispielsweise bei Alpine. Und ja, deshalb müssen wir einfach mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass man Logan Sargeant vielleicht noch so bis maximal zur Sommerpause Zeit gibt, sich da zu verbessern. Und ansonsten wird es dann vermutlich langsam zum Abschied kommen, weil Williams kann es sich nicht leisten, meiner Meinung nach, einen Fahrer zu haben, der wirklich hinten rumfährt. Also klar, das Auto ist nicht gut, aber dann braucht man wenigstens einen Fahrer, der in der Lage ist, dann vielleicht doch mit einem besonderen Moment den einen oder anderen Punkt einzusammeln, weil das einfach so nötig ist. So, dann kommen wir zu Pierre Gasly. Ebenfalls kein gutes Wochenende von dem Alpine-Piloten. Für mich eine 6 von 10. Hing dem Teamkollegen ebenfalls wieder hinterher, Esteban Ocon. Aber man sieht einen Aufwärtstrend auf jeden Fall schon bei Williams. Bei Alpine meine ich natürlich. Allerdings sind ja beide Fahrer auch noch nicht sicher für das kommende Jahr. Und Pierre Gasly muss sich da jetzt langsam auch wirklich beweisen. Er hatte letztes Jahr ein Jahr in diesem Auto. Aktuell sieht man, wie gesagt, Alpine macht Fortschritte, aber die Fortschritte sind definitiv noch nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und deshalb muss man da auf jeden Fall schauen, wie es weitergeht. Dann kommen wir zu Zhou Guanyu. Der hat von mir tatsächlich ebenfalls eine 6 von 10 bekommen. Das ist irgendwie immer wieder das gleiche Spiel bei den beiden Sauber-Piloten. Der eine ist im Qualifying besser, das ist oft Valtteri Bottas, der andere dann irgendwie im Rennen, aber wirklich reißen tun sie beide nichts, da man beide nicht irgendwie in die Punkte fahren und auch jetzt keinen großartigen Moment irgendwie dabei haben. Deswegen, ja, für mich auch eine 6 von 10. Dann kommen wir zum Teamkollegen von Pierre Gasly, und zwar zu Esteban Ocon. Für mich tatsächlich eine 7 von 10, war dann schon am Ende besser als der Teamkollege, aber ja, hat mir auch ein bisschen was gefehlt, ne? Letzte Woche konnte man noch in die Punkte fahren, das ging diese Woche dann nicht. Ja, mal sehen, wie es weitergeht für Alpine. In Monaco auch die Qualifikation sehr wichtig. Mit einer sehr guten Qualifikation kann man sich da durchaus in eine gute Position bringen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann kommen wir zu Daniel Ricciardo. Ebenfalls für mich eine 7 von 10 tatsächlich. Ja, hing auch so ein bisschen dem Teamkollegen hinterher, Yuki Tsunoda in dem Fall. Und tat sich dementsprechend deshalb auch ein bisschen schwerer. Am Ende keine Punkte eingefahren, anders als Yuki Tsunoda. Und deshalb für mich eine 7 von 10. So, dann kommen wir zu Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, bin ich ehrlich, habe ich mich nicht so ganz entschieden. Also ich würde tendieren so zwischen einer 6 bis 7 von 10. Man muss sagen, fürs Qualifying, er konnte nicht sehr viel dafür. Also er hat sich schon sehr davon er hat sich sehr darüber geärgert, sagen wir es mal so, dass Oscar Piastri ihm da im Weg stand. Und das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem hätte ich gerne gewusst, ob er es mit einer clean Runde, sage ich mal, ins Q2 geschafft hätte. Ja, aber am Ende trotzdem im Rennen zwar nach vorne gekommen, aber ja, auch, ne? Es fehlt halt einfach dann am Ende doch noch ein bisschen was. Das einzig Gute, was er mitnehmen kann, glaube ich, ist definitiv keine Strafpunkte gesammelt zu haben, weil das kann ihm sonst sehr leicht zum Verhängnis werden. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Er steht quasi kurz vor einer Rennsperre, darf sich nur noch 2 Strafpunkte erlauben. Und ich bin ehrlich, ich muss sagen, dass ich schon glaube, dass es irgendwann zu dieser Rennsperre kommen wird. Das Problem ist nämlich, dass die nächsten Strafpunkte tatsächlich im März erst wieder abgezogen werden quasi. Das bedeutet, er darf jetzt diese komplette Saison über nicht mehr als 2 Strafpunkte sammeln. Und das Problem ist, man kriegt ja so Strafpunkte auch mal für so Kleinigkeiten, wo man jetzt gar nicht, also wo man klar schon dran schuld ist vielleicht, aber wo man jetzt gar nicht so ein Riesending sich geleistet hat. Das kann dann auch mal was Kleines sein, wo man einfach mit involviert war oder weil man dann doch irgendwie einen Fehler gemacht hat, auch vielleicht bei den Trainingssessions mit dabei. Also das kann schon leicht passieren, muss man sagen. Und es kann auch leicht passieren, dass man dann einfach mal 2 Strafpunkte kriegt. Und deshalb bin ich ehrlich, ich glaube, es wird sehr schwierig für Kevin Magnussen. Ja, er hat es jetzt dieses Wochenende probiert, es ist gut gegangen. So muss er die nächsten Rennen oder alle Rennen dieser Saison angehen und ja, dann wird es sich zeigen, ob es reicht. So, dann kommen wir zu Platz 11 und zwar zum einzigen deutschen Fahrer im Feld, zu Nico Hülkenberg. Für mich tatsächlich auch so ein Mix aus der 7 von 10 und 8 von 10. Im Rennen, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil dadurch, dass man eigentlich eine gute Position hatte für Punkte, ist es ein bisschen... ja, doof, sage ich mal, zu Ende gegangen. Auch wenn man sagen musste, dass natürlich ein Sergio Pérez hinter Nico Hülkenberg stand. Und das war schon sehr wahrscheinlich, dass der dann, ja, Nico Hülkenberg überholt. Aber trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht auch erwartet in puncto Strategie. Fand das nicht so ganz optimal. Aber man muss halt auch wieder sagen, das Qualifying war echt stark von Nico Hülkenberg. Vor allem auch die Runde, das war in Q1, ne, mit dem besten Sektorzeit in dem einen Sektor. Deshalb... ja, für mich trotzdem ein gutes Wochenende von Nico Hülkenberg, hat nochmal alles aufgezeigt. Aber ja, im Rennen dann ein bisschen, ja, nicht so ganz nach vorne gekommen, nicht so ganz ausgegangen, wie man es sich dann vielleicht am Ende auch gewünscht hätte. Dann kommen wir zu Platz 10 und zwar zu Yuki Tsunoda. Ich finde eigentlich ein starkes Wochenende. Für mich tatsächlich, ja, so eine 8 von 10. Man hätte auch bestimmt über eine 9 von 10 nachdenken können, weil er... ja, ich finde, eine gute Leistung gezeigt hat, schneller als sein Teamkollege war und am Ende einen Punkt mitnehmen konnte. Dann kommen wir zu Lance Stroll, für mich ebenfalls auch eine 8 von 10, muss ich sagen. Also der hat mich dieses Wochenende schon eigentlich überzeugt, auch wenn er oft in der Kritik steht, muss man sagen, dass dieses Wochenende eigentlich ein gutes Wochenende war. Hat Fernando Alonso geschlagen, der mit Problemen zu kämpfen hatte. Und am Ende ist auch die Strategie so ein bisschen aufgegangen, als er noch auf dem Medium-Reifen unterwegs war. Und dann noch einige Fahrer überholen konnte, unter anderem Nico Hülkenberg und Yuki Tsunoda. Und deshalb für mich tatsächlich eine 8 von 10. Sergio Pérez, dieses Wochenende, ja, so das erste Wochenende, wo es mal wieder so gar nicht lief. Da muss, ja, der Mexikaner jetzt definitiv aufpassen, dass er nicht wieder in dieses so reinfällt, dass er wieder in der Qualifikation diese Probleme hat. Jetzt ist nächste Woche Monaco. Was natürlich auch nicht die leichteste Qualifikation ist, muss man sagen. Also da ein Fehler wird nicht verziehen, ein Fehler in Monaco. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt nicht vorteilhaft gewesen, dieses Qualifying, wie er es gefahren hat. Am Ende nur P11, was definitiv zu wenig war. Auch wenn wir gesehen haben, dass der Red Bull das ganze Wochenende über mit Problemen zu kämpfen hatte. Aber am Ende hat es Max Verstappen trotzdem auf die 1 geschafft. Und ja, für mich aber auch im Rennen nicht wirklich nah dran gekommen, muss man sagen. Also hinter beiden Mercedes gefallen, dann auch noch mit dem Fehler und nochmal mit dem kleinen Ausritt ins Kiesbett. Und deswegen für mich tatsächlich eine 6 von 10, ja, vielleicht 7 von 10, aber eigentlich eher eine 6 von 10. So, dann kommen wir zu den beiden Mercedes-Piloten, zu George Russell und zu Lewis Hamilton. Den beiden habe ich tatsächlich einmal eine, ja, 7 von 10 gegeben. Auch wenn ich sagen muss, dass es George Russell eine bessere Bewertung quasi verdient hat, weil er am Ende zwar im Rennen hinter ihm gelandet ist, hinter Lewis Hamilton, aber aufgrund dieses Calls von Mercedes mit den Reifen für die schnelle Runde, ich glaube, George Russell war da selber auch gar nicht so ganz mit zufrieden, muss man sagen. Am Ende konnte er es halt machen, weil... ja, man nur quasi eine Position an den Teamkollegen vergeben hat oder abgegeben hat und nicht an einen Konkurrenten. Aber trotzdem hat sich George Russell ein bisschen darüber geärgert. Ja, im Qualifying hat er nämlich eigentlich Lewis Hamilton wieder geschlagen, was sich jetzt schon so ein bisschen abzeichnet, muss man sagen. Und ja, deswegen aber für mich trotzdem natürlich hängt Mercedes hinter den Erwartungen. Dann kommen wir zu Carlos Sainz. Für mich dieses Wochenende ebenfalls eine 7 von 10. Am Ende hat einfach alles so ein bisschen gefehlt an... ja, verschiedenen Sachen, also es hat an Rennspeed ein bisschen gefehlt, Qualifying war auch nicht top, muss man sagen, allerdings muss man auch auf der anderen Seite sagen, Strategie war jetzt auch nicht für ihn die beste, wurde da so ein bisschen geopfert von Ferrari, deshalb aber trotzdem kein nicht sein bestes Wochenende für Carlos Sainz. Dann kommen wir zu Oscar Piastri, für mich tatsächlich eine 9 von 10. Gutes Qualifying gefahren, muss man sagen. Also mit P2 schneller als der Teamkollege, das war auf jeden Fall sehr stark. Und am Ende, ja, dann mit der Strafe ein bisschen Pech gehabt, sonst wäre bestimmt auch ein Podium drin gewesen. Charles Leclerc von mir. Ebenfalls, oder nicht ebenfalls, aber eine 8 von 10. Ja, im Qualifying einfach ein bisschen, da hat es mich ein bisschen gefehlt. Also ich habe schon eigentlich mit einer besseren Platzierung gerechnet bei Ferrari, muss ich sagen. Und auch im Rennen dann wieder mit dem Fehler bei der Aufholjagd so ein bisschen. Deshalb für mich eine 8 von 10. So, dann kommen wir zu Lando Norris. Nah dran an Verstappen am Ende, unter einer Sekunde, 7/10 haben dann quasi nochmal gefehlt für den Sieg. 1-2 Runden mehr, hat er selber gesagt, dann wäre es vielleicht nochmal möglich gewesen. Ein zweiter Sieg hintereinander. So, P2, trotzdem natürlich ein gutes Ergebnis. Ja, für mich tatsächlich schon eine 10 von 10, weil er am Ende wirklich stark noch rangefahren ist an Max Verstappen. Aber ich kann durchaus auch nachvollziehen, warum man über eine 9 von 10 nachdenkt, weil er einfach im Qualifying von Oscar Piastri geschlagen worden ist. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Also auch so ein Mix wieder. Aber ansonsten ein gutes Wochenende von Lando Norris, der dann, ja, doch auch in der Qualifikation am Ende stark war, fand ich mit P3. Am Ende ja sogar P2, aufgrund der Strafe vor beiden Ferraris, womit ich persönlich nicht unbedingt gerechnet habe. Deswegen, ja, auf jeden Fall ein gutes Wochenende. Ja, und Max Verstappen natürlich mal wieder ganz oben. Für mich eine 10 von 10. Also so nach den ganzen, ja, Problemen in den Trainingssessions, so dann die Pole sich zu holen und auch den Rennsieg, was echt natürlich nochmal knapp war, aber keine Fehler mehr geleistet, auch wenn man quasi die schwarz-weiße Flagge mit den Track Limits schon gesehen hat. Finde ich einfach stark und deswegen für mich eine verdiente 10 von 10. Genau. So, nun wollen wir aber natürlich auch noch ein bisschen über das sprechen, was jetzt also, worum es jetzt wirklich geht, also so ein bisschen über den Rennverlauf und alles. Es war heute irgendwie ein langes Driver-Rating, ja. Aber egal. Und zwar wollen wir so ein bisschen über die Spitze sprechen. Der Kampf spitzt sich nämlich so langsam zu. Max Verstappen hatte in Imola definitiv mit einigen Problemen zu kämpfen, die wir eigentlich von Red Bull auch nicht unbedingt so gewöhnt sind, muss man sagen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, haben wir jetzt lange nicht mehr gesehen, dass Max Verstappen wirklich so gekämpft hat in ja fast allen Trainingssessions, muss man sagen, kam nicht gut zurecht, deswegen die Pole am Ende. Vielleicht auch so ein bisschen überraschend, muss man sagen. Allerdings hat auch Dr. Helmut Marko selber gesagt, dass diese Pole wohl wahrscheinlich aufgrund des Windschattens von Nico Hülkenberg auch so ein bisschen kam. Also da hat er sehr von profitiert, vor allem gegen die beiden McLaren, die ja echt nah dran waren im Qualifying, muss man sagen. Also beide innerhalb einer Zehntel. Da sieht man auch wieder, wie krass eigentlich beide Fahrer auf Augenhöhe sind. Vor allem im Qualifying, muss man sagen, bei McLaren. Also Oscar Piastri und Lando Norris, die wechseln sich dann manchmal auch so ein bisschen ab, wer mal eine Position vorne sind. Aber oft sind sie sehr nah zusammen, muss ich sagen. Das fällt mir jetzt schon in den letzten Rennen immer mal wieder auf. Im Rennen ist dann Piastri doch immer, hat noch ein bisschen Probleme mit den Reifen, die so zu halten. Allerdings wird es auch besser, muss man sagen. Ja, aber Lando Norris, der dann am Ende vor allem natürlich nochmal sehr am Rand fahren konnte an Max Verstappen, das muss ich sagen, hat mich am Ende schon überrascht, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass er wirklich nochmal so nah dran fahren konnte. Ich glaube, am Ende hat er sich selber auch so ein bisschen geärgert. Ich muss ehrlich sagen, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist auch, also er hat ja eine ziemlich große Lücke zwischen sich und Verstappen gerissen. So, das war der erste Punkt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also klar, man wollte Reifen tun, aber man hätte die Lücke vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht so zwischen 4 und 5 Sekunden einpendeln lassen können, anstatt zwischen 6 und 7. Das fand ich schon eine sehr große Lücke, muss ich sagen. Also so 4, 5, das ist dann auch nochmal gut. Vielleicht, das wäre dann nochmal beim Boxenstopp oder so. Unter Safety Car wäre das, glaube ich, nochmal eine bessere Ausgangslage gewesen. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist tatsächlich, der Boxenstopp kam da ja hinter Sergio Perez raus. Das hat ihn tatsächlich auch nochmal 1-2 Sekunden gekostet, die am Ende vielleicht, ja, den Sieg dann auch am Ende ein bisschen gekostet haben, muss man sagen. Allerdings ist das auch alles sehr viel hätte, wäre, wenn. Und ja, es ist jetzt so gekommen, ich muss sagen, es ist trotzdem ein starkes Zeichen, dass er dann am Ende so ranfahren konnte auf seinen alten Reifen. Natürlich, Max Verstappen konnte auch nicht das größte Risiko gehen aufgrund seiner Strafe oder seiner vielleicht Strafe, die er bekommen hätte, wenn er noch einmal das Track oder noch einmal die Track Limits überschritten hätte. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall dann doch noch am Ende ein spannendes Finale, weil man sagen musste, sonst war das Rennen eher nicht so ereignisreich. Also aufgrund dieser wenigen Überholmöglichkeiten war es, oder des schwierigen Überholens, war es manchmal ein bisschen träge, gebe ich zu. Aber das fand ich am Ende hat es dann nochmal echt rausgerissen, weil es echt spannend war. Kriegt er ihn jetzt noch, kriegt er ihn nicht mehr? Ich glaube auch, also am Ende hätte man auf jeden Fall nochmal ein, zwei Runden abwarten müssen, weil er ja in der letzten Runde ja dann doch im DRS war. Ich bin aber auch nicht sicher, ob er es geschafft hätte, ihn zu überholen. Also es sah schon aus, als hätte er ein bisschen besser diesen Grip und alles, also hätte er das, die besseren Reifen noch. Aber trotzdem, glaube ich, wäre es nicht so leicht gewesen, sich gegen Max Verstappen durchzusetzen. Und das hätte er dann auch erstmal schaffen müssen, weil seine Reifen natürlich dann auch beansprucht waren schon vorher und auch noch mehr beansprucht worden wären. Deshalb, ja, glaube ich, auch alles so ein bisschen schwierig jetzt zu sagen. Aber trotzdem am Ende ein gutes Zeichen für Lando Norris, ein gutes Zeichen für McLaren, ja, so nah dran zu sein an Max Verstappen. Und dieser Trend zwischen Norris und Verstappen, der zeichnet sich jetzt auch so ein bisschen ab, muss man sagen. In China war Verstappen noch auf P1 und Norris auf P2. In Miami ja Norris auf P1 und Verstappen auf P2. Und jetzt wieder Verstappen auf P1 und Norris auf P2. Also da haben wir jetzt so ein bisschen ein kleines Duell so ein bisschen vielleicht schon. Was ich persönlich sehr spannend fände, wenn sich das noch ein bisschen weiter durchzieht durch die Saison. In Monaco finde ich sehr schwierig, kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt zu diesem Duell kommen wird, weil da das Qualifying sehr wichtig ist. Und das hat jetzt bei McLaren in Imola echt gut funktioniert, muss man sagen. Aber wenn man sonst guckt, ist das Qualifying nicht unbedingt McLaren stärker. Also man sieht dann schon beim Rennspeed, vor allem am Ende können sie dann doch nochmal gut aufholen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt Richtung Monaco. So, wir machen jetzt noch eine ganz kurze Pause und dann wollen wir natürlich noch einmal kurz über die Scuderia Ferrari sprechen, die so eine kleine Niederlage vielleicht auch einstecken musste, auch wenn man es aufs Podium geschafft hat mit einem Fahrer. Und dann wollen wir natürlich auch noch eine Runde kurz über Monaco reden. Es ist ja ein Doubleheader in der Formel 1, also ein Back-to-Back-Race und ja, über das wollen wir dann gleich noch sprechen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, hier nach dem großen Preis von Imola vor dem großen Preis von Monaco. Und wie gerade schon angesprochen, wollen wir noch kurz natürlich über Ferrari sprechen. Für mich schon so eine kleine Niederlage, muss ich sagen. Also ich habe schon ein bisschen mehr erwartet von Ferrari, vor allem aufgrund der Trainingssessions und der starken Qualifying-Performance der Scuderia eigentlich. Aber am Ende hat, ist glaube ich, Fred Vasseur selber auch gesagt, man hat so ein bisschen das Rennen um den Sieg im Qualifying verloren, da man sich nur eigentlich auf die Positionen 4 und 5 qualifiziert hat, noch von der Strafe von Oscar Piastri profitiert hat und ja, am Ende dann auch nicht wirklich mehr draus machen konnte. Am Ende, glaube ich, ist es trotzdem natürlich schön gewesen, einen Ferrari-Fahrer auf dem Podium zu haben mit Charles Leclerc. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich auch als Team ein bisschen mehr vielleicht daraus ausgerechnet hätte. Ja, also man hängt am Ende so ein bisschen hinterher, aber ich glaube, das kann sich auch sehr schnell ändern, wenn man die Updates noch mehr versteht. Es heißt ja auch, dass man dieses Update gebracht hat aktuell, was vielleicht gar nicht sofort die Performance super verbessern wird, sondern vor allem für die Entwicklung weiterhelfen soll, weil man mit diesem neuen Auto jetzt noch mehr, noch besser entwickeln kann. Und dementsprechend, glaube ich, wird das auf jeden Fall ja sehr spannend zu sehen sein, wie sich dann Ferrari in dem nächsten Rennen durchsetzen kann. Genau, und apropos Ferrari und ein Ferrari-Fahrer, und zwar nämlich Charles Leclerc. Für den war das jetzt mit dem Auto quasi ein Heimrennen in Imola, aber jetzt kommt es zu seinem richtigen Heimrennen, und zwar in Monaco, ist ja Monegasse. Aber nicht nur für Charles Leclerc ist es ein Heimrennen natürlich, also für Charles Leclerc ist es ein richtiges Heimrennen, aber auch für ein paar andere Fahrer ist es so ein kleines zweites Heimrennen, muss man sagen. Also da sind ja wirklich mehrere quasi, die da ihre kleine Unterkunft vielleicht haben. Also wohnen ja viele tatsächlich in Monaco, sorry, oder Monte Carlo. Unter anderem ja auch Max Verstappen, der übrigens an diesem Wochenende nicht nur Formel 1 gefahren ist, da wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, sondern auch in iRacing unterwegs war, also diesen ja, Simulationsfahren sozusagen, der ist da ja immer stark schon unterwegs, hat da so auch sein eigenes Team, Redline heißt das, und der konnte tatsächlich kurz vor dem Grand Prix-Start oder ja während des Rennens sozusagen noch den Sieg eintüten, also von seinem Team. Es hat gewonnen beim 24-Stunden-Nürburgring. Rennen, also virtuellem Rennen. Und ja, Max Verstappen hat da selber tatsächlich auch mit seinen Beitrag geleistet. Der hat auch mehrere Sessions tatsächlich gefahren, während er halt nicht im Formel-1-Auto saß. Ja? Also auch auf jeden Fall cooles Ding. Genau. Und wie gesagt, also nicht nur für Charles Leclerc ein Heimrennen, sondern auch vielleicht so ein kleines zweites Heimrennen für, wie gesagt, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris und ja, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Fahrer, die da auch noch ihre Wohnung haben und auch generell natürlich immer eigentlich ein beliebter Grand Prix Monaco. Super viel Historie und Tradition pur. Und am Ende muss man sagen, dass Monaco so ein bisschen selbst die Regeln schreibt. Also wichtig wird auf jeden Fall natürlich das Qualifying sein und deshalb, das wird auch wahrscheinlich der spannendste Teil des Wochenendes sein, weil jeder weiß es, das Rennen in Monaco ist jetzt nicht das spannendste. Das wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen Niveau Imola werden, weil Imola ist überholen auch schwierig, aber Monaco ist es tatsächlich wahrscheinlich noch schwieriger. Außer wenn es eventuell ein bisschen regnen könnte oder sowas. Also letztes Jahr haben wir es gesehen mit dem Regen, da hat es dann noch ein bisschen Spannung reingebracht, aber sonst ist es schwierig. Also wenn man da sich top platzieren kann, dann hat man auf jeden Fall sehr gute Chancen. Da kann man vielleicht noch mit einem Undercut in der Box noch was bringen, aber sonst, also maximal vielleicht ein, zwei Positionen, aber ansonsten wird es sehr schwierig werden. Genau, also generell, die Strecke ist halt eine so eine Low-Speed-Strecke, also sehr kurvig, 19 Kurven, 3,4 Kilometer circa lang, also auch nicht so lang, aber halt einfach ja, sehr langsam, viele Kurven und dementsprechend, ja, einfach auch schwierig zu überholen. Ich habe auch mal so ein bisschen aufs Wetter geschaut, das kann sich natürlich alles auch noch komplett ändern, also wir haben vorletzte Woche auch gesagt, oder da hieß es auch, dass es am Sonntag in Imola eventuell regnen könnte, hat es ja am Ende auch nicht, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt. Also da stand so, Regen könnte erwartet werden, so Freitag, Samstag, aber Sonntag soll es wohl eher trocken werden. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich übereinstimmt. Ja, muss man mal schauen, wie sich das dann so entwickelt. Trotzdem freue ich mich eigentlich drauf, weil Monaco ist immer eine besondere Strecke. Ja, und ich glaube auch für jeden Fahrer ist es besonders, da immer auf dem Podium zu stehen. Das ist bestimmt auch so ein kleiner Traum, da mal zu gewinnen. Ich finde es auch sehr schwierig einzuschätzen, wer Favorit ist, muss ich sagen. Also Max Verstappen muss man immer auf dem Zettel haben, vor allem auch in der Qualifikation. Ich glaube schon, dass es auch eine Strecke ist, die Ferrari legen könnte. McLaren hat sich, obwohl es langsame Kurven sind, was nicht immer die beste oder die Paradedisziplin von McLaren war, kann, glaube ich, trotzdem sich da die ein oder andere gute Position ausrechnen, auch wenn ich glaube, dass Ferrari noch ein bisschen stärker sein wird als jetzt in Imola. Und ja, ich bin gespannt, wie sich es verhalten wird. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch zu meinen Tipps fürs Wochenende. Und ich fange tatsächlich mal an. Ich gehe mal so ein bisschen, ja, all in ist jetzt doof gesagt, aber ich gehe tatsächlich dieses Wochenende so ein bisschen auf Ferrari. Weil ich glaube, wenn man schaut in die Vergangenheit, dann hat es eigentlich immer ganz gut geklappt mit Qualifying Ferrari in Monaco. Oft hat es dann ein bisschen an der Strategie gescheitert, muss man sagen. Aber die Strategie ist eigentlich besser geworden in dieser Saison. Und deshalb gehe ich tatsächlich mal so ein bisschen auf so ein kleines Ferrari-Doppelpodium. Also wir haben Carlos Sainz für mich auf Platz 3. Auch wenn ich mich da schwer tue. Also ich muss sagen, Platz 3 ist so für mich gerade der Ungewisse. Der mir so ein bisschen, also ich habe jetzt Carlos Sainz, wie gesagt, ich könnte mir aber auch einen McLaren-Piloten vorstellen, entweder Oscar Piastri oder Lando Norris. Und Perez will ich auch nicht ganz rausnehmen, auch wenn ich glaube, dass es ein bisschen schwierig wird mit Quantifikation, aber so zwischen denen könnte es sich so entscheiden. Deswegen Platz 3 bin ich mir nicht so sicher. Ich habe Platz 2 tatsächlich jetzt mal Max Verstappen und auf Platz 1 Charles Leclerc. Ich glaube, dass wir so ein kleines Duell kriegen. Es ist Heim-Grand Prix von Leclerc und an sich performt er da immer ganz gut. Allerdings scheitert es dann am Ende an irgendwas, also dass das Auto nicht starten kann. An anderen Problemen, dass er da doch in der Wand landet. Aber er ist eigentlich gut in der Qualifikation und das ist für Monaco wichtig. Und deshalb bin ich mal ein bisschen Risiko quasi gegangen und tippe jetzt mal dieses Podium. Genau, so. Also, das so viel zum, oder so viel dazu, zum Imola Grand Prix und zum bevorstehenden Monaco Grand Prix. ist er nicht nur Monaco oder nicht nur die Formel 1 unterwegs, auch noch ganz viel anderer Motorsport, unter anderem beispielsweise auch noch die MotoGP. Da blicken wir dann auch noch mit einem Auge vielleicht nächste Folge drauf, mal schauen. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim Schauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.